kein Sonntag der Unentschieden, aber dafür 30 Tore in der Fußball-Bundesliga. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge der Bully Boys. Ja, Marvin, was war los? Sonntag der Unentschieden war ja mal vollkommen daneben.
Ja, natürlich auch erstmal von mir einen schönen guten Tag. Und ja, es war nichts. Ich wusste natürlich, dass das ein Gesprächsthema wird. Ich hatte nicht gehofft, wir können so ein bisschen hinauszögern in der heutigen Folge, aber dass man natürlich direkt mich darauf anspricht. Ja, war, also ich fand, es war aber die Möglichkeit, dass zumindest zwei der drei Spiele unentschieden ausgehen, fand ich, war da. Ja. Aber okay, den Rest nehme ich natürlich so hin.
Man muss sagen, bis zum Sonntag sah es bei dir ziemlich gut aus. Nur das Dortmund-Spiel falsch getippt, sonst.
Okay, ja gut, das war natürlich auch nicht so wirklich zu erwarten. Aber dann natürlich der Sonntag war nix.
Der war nix, ja. Da habe ich das Ding dann auch einmal rumgedreht.
Wollte gerade sagen, da war dann bei dir 2 aus 3 oder 3 aus 3, ich weiß gar nicht genau.
2 aus 3. Ich habe Hoffenheim auch unentschieden getippt.
Nur Hoffenheim, ja. Okay. Aber auf die Hertha natürlich dann schon mal ein guter Tipp, ja.
Das war stark. Jetzt hätte ich es gewusst. Ja, bevor du mich nachher gleich nochmal fragst, können wir gleich das Tippspiel einmal abhaken. Es steht 124 zu 122 für mich.
Oh, okay, ja.
Es spitzt sich zu. Es wird so eng wie im Keller der Fußball-Bundesliga.
114 ist echt, also haben natürlich ist alles noch drin in den restlichen Spieltagen auf jeden Fall. Natürlich, ja. Ganz gut ist.
Ja, ich bin mal gespannt, in was für eine Konstellation wir in den 34. Spieltag starten. Aber es sind ja noch 9 Wochen. 8 Wochen. Ja, ist noch ein bisschen hin.
Ja.
Ja. Schön, dass wir uns so viel Zeit lassen. Wir haben ja kein Tippspiel, weil englische Woche, Länderspielpause, das andere ist. Und wir jetzt eine Woche ohne Fußball-Bundesliga auskommen. Traurig, oder?
Auskommen müssen, ja. Ja, ist schon komisch irgendwie, nachdem ja eigentlich irgendwie das ganze letzte Jahr eigentlich nur durchgespielt worden ist. Wir ja auch keine Winterpause irgendwie hatten, ja, ist jetzt werden harte 2 Wochen.
Leichte Vor-Osterpause quasi für manche Bundesligaspieler. Ja. Ja, bis Ostern keine Fußball-Bundesliga. Aber das schaffen wir. Es gibt ja genug Länderspiele, die man sich theoretisch angucken könnte.
Aber dass sie tatsächlich an Ostern spielen, weiß ich auch gar nicht, ob das so normal ist. Gab es da, weiß nicht, ist das noch, also ist es immer so, dass sie auch im letzten Jahr immer an Ostern gespielt oder gab es nicht auch irgendwie eine Osterpause oder was weiß ich irgendwie? Also
ich meine mich zu erinnern, dass die Ostern immer spielen, nur halt Karfreitag nicht.
Und Karfreitag, ja, okay, das kann nicht sein, ne?
Und Ostermontag auch nicht. Also zumindest die Bundesliga, bei der zweiten Liga weiß ich gar nicht, ob die montags spielen. Aber ich meine mich zu erinnern, dass Ostern tendenziell immer gespielt wurde.
Ja, dann wird das wohl so sein.
Ja, dann lass uns doch mal starten mit dem Freitagabend Bielefeld-Leipzig. Es gab keine Überraschung. Es war das erwartete dominante Spiel von Leipzig. 81% Ballbesitz. Sie haben 1-0 gewonnen, was auch mal wieder an Stefan Ortega lag, der 1-2 gute Paraden gezeigt hat. Vermehrt gegen Christopher Nkunku, der auch schon ein bisschen an ihm verzweifelt ist. Ja, die Statistik sagt es eigentlich schon. Bielefeld nur hinten drin. RB dominant, hat dann aber meiner Meinung nach so der letzte Pass beziehungsweise die letzte Idee, diese Fünferkette beziehungsweise dann diese Viererkette mit, ja, zwei Viererketten waren es ja dann im Endeffekt, die dann irgendwie zu überwinden. Hat ein bisschen gedauert. Die 40. zweite Halbzeit war es Marcel Sabitzer, der nach wunderschöner Vorarbeit von Olmo den Ball nur noch über die Linie drücken musste zum hochverdienten 1-0. Ja, dann gab es ziemlich viel Leerlauf. Bielefeld konnte nichts machen gegen die Leipziger. Leipzig hat ein bisschen rausgenommen bis zur 75. Dann hat man da aufs 2-0 gespielt, was aber nicht zustande gekommen ist. Somit 1-0 hochverdienter Sieg. Und noch eine kleine Statistik. Bielefeld hat 199 Pässe gespielt, nur 199. Und davon sind 111 angekommen in 90 Minuten. Also, das ist so pro Minute 1,3 angekommene Pässe. Ist 1,2 sogar. Ist ja, ein bisschen wenig, finde ich.
Ja. Ging ja, die beiden Trainer kannten sich auch vorher. Wusstest du das? Dass sie eine kleine Vergangenheit haben. Ich meine, das war bei Hoffenheim damals, dass Frank Kramer Cheftrainer war und Julian Nagelsmann als sein Co-nominiert hat.
Das ist so richtig. Und also, nein, ich wusste es tatsächlich vorher auch nicht. Ich habe es auch erst während des Spiels erfahren.
Eigentlich ganz interessante Geschichte. Ich glaube, haben sie auch im Vorfeld lange unterhalten, aber natürlich für das Spiel die kleine Freundschaft ein wenig geruht. Und ja, ich finde 81% Ballbesitz, das ist schon eine Menge, ja. Das ist echt ordentlich, ja.
Ich schaue gerade, ich dachte auch, sowas in die Richtung gab es diese Woche nochmal. Ja, nicht ganz. Aber Leverkusen kann fast mithalten. Das ist schon 81%. Deutliche Ansage von Leipzig. Aber wenn man dann die Tore halt nicht macht, bleibt es eng.
Ja, also ich meine, bis zum Schluss war die Arminia im Grunde drin im Spiel, ja, auch wenn man sich von den Spielanteilen her oder vom Spielgeschehen gesehen hat, nicht wirklich daran geglaubt hat. Aber ein 1-1, ja, gibt es immer wieder mal, ja, durch eine blöde Ecke oder sowas, kann durchaus sowas mal entstehen. Und ich fand aber trotzdem, dass Bielefeld ein unangenehmer Gegner war, weil sie wirklich auch wirklich sehr tief gestanden haben. Haben halt klar, Spielidee war klar zu erkennen, auf die Konter gehen, da irgendwie was zu kreieren. Ja, ist leider nicht ganz aufgegangen, was aber natürlich auch, glaube ich, an starken Leipzigern gelegen hat über weite Strecken. Deswegen denke ich auch verdient. Und du hast es angesprochen, Ortega hat einige Dinge rausgeholt. Hätte auch ein 3-4-0 sein können, wenn da vielleicht ein anderer Schluss mal hinten drin steht.
Also Bielefeld kann sich auf jeden Fall nicht beschweren. Es liegt nicht am Torwart, dass sie da unten stehen.
Ja, denn das stimmt.
Dank Stefan Ortega kann man hat man noch Platz 14 und 15 im Blick. Also
ja. Ist schwierig natürlich. Bei Stürmern kann man immer ganz gut sagen, so wie viele Punkte oder wie viele Tore er zum 1-0 gemacht hat und so, wie viele Punkte er den beschert hat. Bei Torhütern kann man es, gibt es keine wirkliche Messeinheit, also kann man es wirklich nicht messen, ja, wie viele Punkte er ihn tatsächlich irgendwie gerettet hat oder so, ja. Aber ich würde vermuten, es sind ein paar auf jeden Fall.
Also diese Woche ist halt schwierig. Er hat wieder mal ein paar hundertprozentige vereitelt, aber hat halt trotzdem ein Tor kassiert.
Ein Punkt gerettet leider.
Ja. Und da, ja, es ist halt so, wenn der Stürmer vorne das Tor macht, heißt es wieder, dass der Stürmer ihn den Punkt gerettet hat. Ja. Ja, ist immer schwierig. Das Leben des Torwarts ist schon ziemlich hart.
Sehr undankbar über die meiste Zeit, ja, das stimmt.
Ja.
Dann, Felix, steigen wir mal den Samstag ein in eine, wie ich finde, oder ich glaube, wie eigentlich alle finden, eine unfassbare Konferenz, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich muss natürlich sagen, so furios die erste Halbzeit dann auch war, konnte es in der zweiten Halbzeit eigentlich nur schlechter werden. So kam es dann auch, war, ist ein bisschen abgeflacht das Ganze, aber trotzdem fand ich alles in allem wirklich sehr unterhaltsam das Ganze. Bei mir das erste Spiel sind die Münchner Bayern gegen den VfB Stuttgart. Eine sehr interessante Anfangsphase, in der die Stuttgarter, wie ich fand, das super gemacht haben, fast sogar kleine Überlegenheiten zu sehen waren, haben die Münchner Bayern sehr früh angelaufen, haben das echt top gemacht. Dann kam es aber zu einer Situation, der im Endeffekt den Stuttgartern nicht so richtig in die Karten gespielt hat, fälschlicherweise. Und zwar hat Alphonso Davies die rote Karte gesehen in der 12. Spielminute, wie ich finde, völlig zu Recht. Ich denke, du wirst da mir zustimmen.
Ja, auf jeden Fall ganz klar rote Karte.
Durch den Videobeweis dann belegt worden ist, er hat zuerst gelb gesehen, aber dann, er geht auf den Knöchel mit offener Sohle, bleibt dann auch halt ein Tick drauf stehen, irgendwie so, ist halt wirklich weiß nicht, blöd gelaufen. Ich glaube, wir würden mir keine Absicht irgendwie unterstellen, ist immer schwierig, aber gut, daraufhin hat sich irgendwie dann das Blatt gewendet und so war Stuttgart auf einmal nicht mehr die bessere Mannschaft. Sie hatten noch mehr Spielanteile, hatten auch viel den Ball weiterhin, aber die Bayern haben dann einfach Räume gefunden und haben die dann auch bespielt und die Stuttgarter haben es nicht geschafft, irgendwie dies zu verhindern. Und so ging die Münchner dann 6 Minuten später mit 1-0 durch Robert Lewandowski in Führung. Hat nicht lange gedauert, da kam das 2 und 3-0 durch Gnabry und wieder Robert Lewandowski. Ähnliche Situation wieder, die Hoffenheimer, sage ich schon. Die Stuttgarter wirklich hatten den Ball weit aufgerückt, kamen dann aber nicht durch und haben die Münchner das oftmals schnell gemacht, haben 1-gegen-1-Situationen gut ausgenutzt. Und dann war es wieder Robert Lewandowski in der 39. Spielminute zum 4-0. Was dann auch letztendlich der Endstand war in der zweiten Halbzeit, ist nicht mehr so viel passiert. Die Münchner haben dann ihre 2-4er-Ketten gut aufgebaut mit Lewandowski ganz vorne dann und haben das eigentlich verteidigt, hin und wieder mal was nach vorne kreieren wollen, haben nichts mehr Erzählbares machen können. Aber letztendlich gewinnen die Münchner Bayern in Unterzahl seit der 12. Minute mit 4-0 gegen Stuttgart. Schon ein wenig kurios, ja. Ich glaube, Matarazzo war es, der es hinterher versucht hat, ein bisschen zu erklären. Er hatte zwei verschiedene Theorien. Zum einen, dass auf einmal in diesem Spiel der Druck bei den Stuttgartern ist, ja, weil sie in ihren Köpfen quasi denken, fuck, wir sind jetzt hier in Überzahl. Wir sind auf einmal im Grunde ein bisschen irgendwie der Favorit, ja. Und bei den Bayern fällt halt im Grunde dieser Druck, der immer da ist, dass sie gewinnen müssen, halt ab, weil sie sagen, hey, wir sind Unterzahl. Mit dem 0-0 in Unterzahl ist auch okay, ja. Und so wandelt sich das ein bisschen. Oder eben die Stuttgarter sind überheblich geworden. Das könnte auch eine Theorie sein. Ich finde, beides klingt plausibel und ja, ein bisschen komisch auf jeden Fall.
Also ich hatte phasenweise den Eindruck, dass die Stuttgarter zu 10 waren und die Münchner zu 11. Ja. Wenn ich mir jetzt exemplarisch das 2-0 rauspicke, wo Müller, Sané und Gnabry sich da im 16er gegen den Ball wunderschön zuspielen konnten und ja, sehr, sehr wenig Gegnerdruck hatten. Ja, schwierig für den VfB, wenn du in 80 Minuten Überzahl trotzdem noch 4 Dinger kassierst gegen Bayern. Ist schon ziemlich bitter, aber wenn man Robert Lewandowski gegen sich hat, wird sowieso immer schwierig, die Null zu halten. Und da habe ich auch noch einen schönen Funfact für dich. Denn Robert Lewandowski hat wie viele Tore schon erzielt diese Saison?
Weißt 35.
Das ist korrekt. Nach 26 Spielen und mit diesen 35 Toren wäre er tatsächlich in 54 Bundesliga-Saisons jetzt schon Torschützenkönig. Also es gibt drei. Okay. Das ist einmal natürlich die Rekordsaison von Gerd Müller, 71-72. Ja. Dann auch 72-73. Ein Jahr später hat Gerd Müller 36 Tore erzielt. Und sogar 2 Jahre vorher, in der Saison 69-70, waren es tatsächlich 38 Tore.
Alle von Gerd Müller?
Alle von Gerd Müller, ja. Also das sind Zahlen, wenn man überlegt, nach 26 Spielen schon mehr Tore als der beste Torschütze in 54 von 57 Bundesliga-Saisons. Ist schon eine deutliche Ansage. Und wenn wir da jetzt mal noch einen Schritt weitergehen und die schlechtesten Werte des besten Torschützen nehmen der Bundesliga-Geschichte. Ja. Verstehst du, was ich meine? Also ja. Mega umständlich erklärt, aber.
Ja, nee, aber ich weiß, worauf du hinaus willst, ja.
Also, innerhalb von 2 Saisons gab es tatsächlich einen Torschützen, beziehungsweise im Endeffekt sind es sogar 3 Torschützen, die mit 17 Toren die Torjägerkanone geholt haben. Das ist tatsächlich einfach die Hälfte von dem, was Lewandowski jetzt gerade auf dem Konto hat.
Also es reicht im Grunde für 2 Saisons, um Torschützenkönig zu werden, theoretisch, wenn er es aufteilen würde.
Wenn er es aufteilen würde, reicht das ja.
Hätte es 2-mal gereicht, ja.
Ja, ja.
Ja, und das ist natürlich sein Lieblingsgegner, weil ich der VfL Wolfsburg, der kommt erst noch, ja. wo er mal in einem gewissen Spiel auch 5 Tore in, glaube ich, 9 Minuten oder 10 Minuten war es geschossen hat. Ja, also ja. Es ist alles möglich, ja.
Also, es ist nur eine Frage der Zeit, wann er die 40 Tore knackt. Ja. Gehe ich stark von aus. Wenn er so weitermacht, wird es nicht mehr lang dauern. Aber ja, zum Spiel, also, ja, die erste Halbzeit natürlich furios. Erst die rote Karte für Bayern. Dann machen sie da, ich glaube, auch das erste Mal, dass eine Mannschaft in Unterzahl in einer Halbzeit 4 Tore schießt. Also, die Münchner versuchen tatsächlich in letzter Zeit alle möglichen Rekorde zu brechen. Das ist unglaublich. Zwei schlechte Nachrichten gibt es noch. Einmal für die Stuttgarter, denn Silas Wamagituka hat sich das Kreuzband gerissen und fehlt jetzt mindestens den Rest der Saison. Und die Münchner müssen beim Topspiel in Leipzig am Ostersamstag auf Boateng verzichten, der die 5. gelbe Karte kassiert hat. Also da gibt es dann auch wieder ein bisschen Sorgen in der Defensive, denn Davis und Boateng fehlen gegen Leipzig.
Ja.
Da muss ich Flick was einfallen lassen.
Das stimmt auch. Ich glaube auch, Wamangituka auf Seiten von Stuttgart ist schon ein herber Verlust für die nächsten paar Wochen. Und weil du das gerade angesprochen hast mit den 4 Toren in Unterzahl, beziehungsweise 4 Gegentore in Überzahl für VfB Stuttgart, ist nicht der Rekord, der eine Mannschaft gefangen hat in Überzahl. Den hält eine andere Mannschaft. Und zwar, du hast gleich geraten, welche Mannschaft es ist. Es waren damals 6 Tore, die diese Mannschaft in Überzahl gefangen hat, auch gegen den FC Bayern München. Ich meine, es war Ende der 70er Jahre. Und jetzt darfst du einmal raten, welche Mannschaft diesen Negativrekord hält.
Schalke.
Es ist der FC Schalke 04, ganz richtig.
Jawohl.
Der damals 7:1 gegen die Münchner Bayern in Überzahl verloren.
Das ist natürlich noch eine schlimmere Watschen als das, was die Stuttgarter erlebt haben. Oh Gott, oh
Das
Gott, oh
ist
Gott. Ja, ich würde mal sagen, jetzt haben wir hier genug mit Zahlen um uns geworfen. Gehen wir mal zum nächsten Spiel. Da ist bei mir auf der Liste Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Union Berlin. Und zum Spielverlauf, es ist bis auf die rote Karte exakt das gleiche gewesen. Eine unfassbar kuriose erste Halbzeit und dann eine sehr, sehr zurückhaltende, entspannte zweite Halbzeit. Ja, gehen wir rein. Nach 15 Sekunden gab es die erste Ecke für Union, wo dann nach Kopfball von Knoche ist es, glaube ich, Jibril Sow auf der Linie klärt für die Eintracht. Und quasi im direkten Gegenzug macht André Silva das 1-0 für die Frankfurter, zweite Minute. Ja, es geht tatsächlich so weiter. Die Berliner haben dann noch eine Riesenchance, ehe es dann zu einer vermeintlich strittigen Szene kommt. Im Frankfurter Strafraum, da ist es nämlich Rajason, der gegen Hasebe einen Zweikampf solide gewinnt, resolut gewinnt. Also es gibt Kontakt und Makoto Hasebe hat auch Spuren eines Kontaktes am Oberschenkel. Hat er auch stolz das ganze Spiel präsentiert. Er ist stets mit einem Hosenbein hochgekrempelt rumgelaufen. Ja, wie siehst du denn die Szene zwischen Rajason und Hasebe vorm 1-1?
Ja, es war auch im Kommentar zuerst, war der Kommentator dann auch auf Seite des Schiris, dass es die richtige Entscheidung ist, es weiterlaufen zu lassen, sich auch nicht nochmal anzugucken. Hat sich in der Partie langsam gewandelt, auch weil man in der Halbzeitpause nochmal anderen Blickwinkel drauf bekommen hat. Und dann zum Ende der Partie war der Kommentator eher auf Seiten der Eintracht, dass es schon hätte faul sein müssen eigentlich, weil wirklich der Stollen auf dem Oberschenkel von Hasebe ist, ohne dass der Ball da irgendwie in irgendeiner Weise gespielt wird und er so direkt zu Fall kommt. Für mich dann auch aus der Sicht und alles schon eher dann auch ein Foulspiel. Deswegen, ich fand, das Tor hätte nicht zählen dürfen und ja, hätte eigentlich zurückgenommen werden sollen, meiner Meinung nach.
Ja, man merkt schon, so eine klare Bekenntnis zur klaren Fehlentscheidung fehlt mir da jetzt, was wahrscheinlich dann auch der ausschlaggebende Grund war, warum man da nicht eingegriffen hat. Also ich finde auch, es ist tendenziell eher ein Foul als kein Foul. Aber ob es dann wirklich eine klare Fehlentscheidung ist, das ist dann immer so die Ansichtssache. Noch dazu hat ja Hasebe vorher den Ball auch mit der Hand gespielt, aber das wäre dann außerhalb vom Strafraum gewesen. Also hätte man das in Köln ja dann quasi nicht überprüfen können oder dürfen. Also somit sehr, sehr kuriose Szene. Und im Endeffekt kann man sagen, ist egal, weil so am Spielverlauf hat sich jetzt nicht viel geändert. Machen wir mal weiter. Es gab ein bisschen Leerlauf bis zur 35. Minute. Die Berliner tendenziell mit mehr Chancen. Die Eintracht effektiver. 35. ist es dann aber Robert Andrich, der aus ja, 25 Metern einen Rückpass auf seinen Keeper spielen will. Sein Keeper macht in der Situation alles richtig, stellt sich neben das Tor, wo auch Rückpässe hingehören. Aber der Herr Andrich denkt sich, ich spiele einen No-Look-Pass und ja, setze den da wunderschön ins lange Eck. Zu einem Überfluss rutscht der Keeper der Berliner, Andreas Lute, auch noch aus. Und somit ja, kommt es zu dem ja, kuriosesten Bundesliga-Eigentor dieser Saison, würde ich sagen.
Ja, fand ich, war eine schöne Slapstick-Einlage, weil auch Kamada im Anlaufen von Andrich erst wegrutscht, dann spielt Andrich den Ball und dann ist Lute da auch wegrutscht. Ja, das war, Eine sehr amüsante Szene tatsächlich.
Es war auf jeden Fall sehr rutschig in Frankfurt, das kann man so sagen. Ja, dann ging es Schlag auf Schlag. Dann war es, wo ist mein Spiel? Da ist es. Dann war es in der 39. Philipp Kostic nach wunderbar ausgespielten Konter, Vorlage Silva. Und in der 41. war es dann André Silva zum 4-1 für die Frankfurter. Aber das war tatsächlich noch nicht alles in der ersten Halbzeit, denn Max Kruse macht es nochmal spannend. In der 3. Minute der Nachspielzeit einen wunderschönen Kopfball-Lupfer über Trapp zum 4-2. Also da war ja einiges geboten in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit war dann erwartungsgemäß nicht mehr so stark wie die erste. Die Frankfurter mussten nicht, haben die Berliner kommen lassen, noch mehr kommen lassen als vorher schon. Aber die Berliner haben sich jetzt auch nicht so die richtig hundertprozentigen Chancen rausgespielt. Es gab zwar die ein oder andere, die hat Kevin Trapp dann aber wunderbar vereitelt. Andrich war es dann selber noch in der 88., der einen Lattentreffer hatte. Ehe dann Timothy Chandler in der 92. War es die 92.? Lass mich mal schauen.
90 plus.
Ja, 90 plus 2 steht auf meinem Zettel. Das 5-2 macht und damit den Schlusspunkt setzt. Ja, auch fehlerhaft das Abwehrverhalten von Knoche, der den Ball da rausspielen möchte, anstatt ihn wegzupölen. Ja, und dann mit Gegnerdruck wird er zum Fehlpass gezwungen. Dann sind es dann Rustic und Zuber in der Vorbereitung. Und Chandler drückt ihn über die Linie. 5-2, die Eintracht, kein gutes Spiel gemacht, wenn man so das Ergebnis sich anguckt. Schon glücklich mit diesem 5-2. Aber aufgrund der besseren Chancenverwertung fand ich dann doch auch verdient, die Berliner einfach im letzten Drittel zu ungefährlich.
Ja, du sagst, ich glaube, Chancenverwertung ist da das maßgebliche Stichwort, weil die Unioner hatten genug von den Chancen. Ich glaube, So ist es zweimal allein in der ersten Halbzeit, wo er an gleicher Stelle auf der Linie rettet, ja, wo der Ball hätte einschlagen können. Ich finde, die Frankfurter hätten sich nicht beschweren können, wenn das Spiel vielleicht 5-5 ausgeht oder so. Also Chancen für die Unioner waren auf jeden Fall da. So ist es dann doch recht deutlich für die Eintracht ausgegangen.
Ja, Chancenverwertung, das ist angesprochen. Na, nur schnell. 9-25 Torchancen gab es in dem Spiel. Also die Berliner da 16 mehr als die Frankfurter, aber 3 Tore weniger. Ja, ist das Manko des Spiels gewesen.
Ja. Sehr schön. Kommen wir zum nächsten Samstagspiel. Und zwar der 1. FC Köln hatte Borussia Dortmund zu Gast. Die Dortmunder wollten eigentlich ihre gute Serie, die sie letzte Woche so ein bisschen aufgebaut hatten, fortsetzen. Und die Kölner haben es aber geschafft, ihm mal wieder ein Bein zu stellen. Obwohl es gut losging für die Gäste aus Dortmund. Es hat 3 Minuten gedauert. Da war es Haaland mit dem 1-0. Und auch in dieser Phase, gerade in der Anfangsphase, waren die Kölner wirklich am Schwimmen. Also es war da, die Dortmunder haben sich da wirklich am Strafraum weiter festgesetzt, waren drauf und dran, das zweite zu erzielen, auch in den Minuten danach. Da konnten sich aber die Kölner dann langsam rausschwimmen. Und geholfen hat dann auch in der 35. Spielminute das 1-1 durch einen Handelfmeter. André Duda, der da relativ humorlos dann den Elfmeter verwandelt. Mit dem Ausgleichstreffer. Und ich fand, das war schon ein kleiner Wirkungstreffer auch auf Seiten der Dortmunder. Man hat danach, war so ein kleiner Bruch irgendwie im Spiel, gerade in den Minuten danach vor der Halbzeitpause. Für mich Köln das bessere und aktivere Team. Und ja, deswegen durchaus das 1-1, ein verdientes Ergebnis in der Halbzeitpause. Aus der Pause die Dortmunder direkt mit einem Wechsel. Und zwar wurde Moukoko eingewechselt für den sehr unauffälligen Brandt. Und wie in der ersten Halbzeit waren die Anfangsminuten wieder auf Seiten der Dortmunder. Wieder ein bisschen aktiver, Moukoko gleich einen Aktivposten, ganz gute Situationen gehabt. Das Tor machen aber dann die Kölner durch einen schönen Angriff. Und ich glaube, Meunier ist es, der auf der rechten Abwehrseite der Dortmunder. Gut, er ist nicht ganz der Schnellste, auch nicht mehr der Jüngste, der da nicht ganz hinterherkommt. Und dann ist es Jacobs mit dem 2-1, der das Ding ins Netz drischt, meine ich. Nichts zu machen für Hits. Und auf einmal haben die Kölner geführt und waren für mich auch in der Phase dann ein ebenbürtiges Team. Es war dann fast ein bisschen offener Schlagabtausch. Kölner haben sich auch teilweise mal festsetzen können am Dortmunder Strafraum, haben das wirklich gut gemacht und hätten für mich auch diesen Sieg fast sogar verdient gehabt, wenn da nicht der Haaland gewesen wäre, der, so wie er das Spiel begonnen hat, das Spiel auch dann beendet mit dem Tor. Er macht es 2:2. Die Vorbereitung, relativ bemerkenswert, wie ich finde, kam von Ansgar Knauf. Hast du den jungen Mann vorher auf dem Zettel?
Auf meinem Zettel hatte ich ihn natürlich nicht. Also nee. klar, man kennt ihn halt schon so, wenn man da so das ein oder andere Computerspiel spielt mit Fußballbeteiligung, aber ich hatte ihn jetzt definitiv nicht auf dem Zettel, dass der jetzt zum Bundesligaspiel in Köln eingewechselt wird.
Stimmt, wurde eingewechselt in der 80. Minute für Meunier und ich fand, er hat neben der Torvorbereitung, die er für Haaland geliefert hat, auch wirklich davor gute andere Situationen und dann bei der Vorbereitung sehr auf der rechten Offensivseite lässt er einen Verteidiger stehen mit seinen jungen, glaube 19 Jahre, 20 Jahre, nehme ich mich ein bisschen aus dem Fenster, bin ich nicht ganz sicher. Ganz unbekümmert lässt er ihn stehen und spielt dann den flachen Ball in die Mitte, den Haaland verwerten kann. Ja, das sah schon vielversprechend aus. Also vielleicht darf er sich auf mehr Einsatzzeiten freuen, die nächsten paar Wochen. Und somit haben die Dortmunder einen Punkt gerettet eher, ja. Weil selbst danach, gut, danach war nicht mehr sehr viel Zeit, aber ein bisschen was blieb noch. War es dann mehr noch eine offene Partie, als dass Dortmund jetzt als alleiniges Team da auf den Sieg gedrängt hat. Demnach geht das 2:2 so in Ordnung. Kölner hätten sich, glaube ich, auch über den Sieg freuen dürfen, weil sie, fand ich, phasenweise wirklich ein sehr gutes Heimspiel gemacht haben. Und ja, auch für den Trainer Gisdol steht ja auch schon seit längerem ein bisschen in der Kritik. Ja, haben da, fand ich, eine gute Leistung gezeigt auf jeden Fall, die auf mehr hoffen darf.
Genau, du sagst es, also die Kölner müssen sich eigentlich mit so Leistung nicht verstecken im Abstiegskampf da unten. Trainer Gisdol hat sie gut eingestellt, die haben gut mitgehalten gegen eine Mannschaft, die normalerweise um die Meisterschaft mitspielt. Also von daher, ja, haben die Kölner, wenn sie so spielen, gute Karten, nicht auf den letzten beiden Plätzen der Tabelle die Saison abzuschließen. Also, wenn man die direkten Duelle dann in den wichtigen Spielen die Punkte holt, braucht man da keine Angst haben bei den Kölnern. Die Dortmunder, ja, müssen jetzt eigentlich noch einen Zahn zulegen, denn die Champions League-Plätze sind jetzt wieder auf 4 Punkte Entfernung gerückt. Also man hat es tatsächlich nicht mehr in der eigenen Hand, auf Platz 4 zu kommen. Ja, da muss man jetzt langsam einen Zahn zulegen und tatsächlich Ostern ist es soweit, da spielt man gegen den besagten Vierten, gegen Eintracht Frankfurt und ja, ich würde schon fast sagen, dass die Dortmunder da gewinnen müssen, um Platz 4 nicht ganz aus den Augen zu verlieren und um ein bisschen Ruhe reinzubekommen, denn man hat ja dann noch ein anstehendes Champions League Viertelfinale, wo wir dann nächste Woche nochmal drauf kommen, ein bisschen ausführlicher. Da geht es ja jetzt gegen Manchester City und das ist ja jetzt auch nicht so Laufkundschaft des europäischen Fußballs.
Ja, auch die restlichen Spiele, nicht so, du hast angesprochen, gegen Frankfurt, dann haben sie noch Union vor der Brust, Wolfsburg, Leipzig. Also sind nicht alle Spiele, wo man unbedingt dann die 3 Punkte ganz fest mit einplant. Deswegen. Ja. Es werden wichtige Wochen.
Damit ich die Reihe noch vollenden, am letzten Spieltag geht es gegen Bayern 04 Leverkusen, das direkte Duell. Stand jetzt Platz 5 gegen Platz 6. Das könnte ja potenziell auch noch auf ein Duell um Platz 4 hinauslaufen, je nachdem, was die Leverkusener jetzt so in der nächsten Zeit machen. Also ja, die Dortmunder haben es dann wohl doch, wenn ich jetzt so die Spiele mir angucke, in der eigenen Hand, wenn sie jetzt noch alle von da oben haben, sich auf Tabellenplatz 4 zu schieben, aber natürlich sind sie auch darauf angewiesen, dass die auf jeden Fall die Eintracht mindestens ein Spiel plus das direkte Duell verliert. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir doch zum dritten, zum VfL Wolfsburg, die in Bremen zu Gast waren und immer weiter auf Champions League-Kurs bleiben, muss man ja schon sagen. Sie haben in Bremen 2-1 gewonnen. Und ja, das Spiel war wieder so wie von Wolfsburg eigentlich in letzter Zeit immer. So die erste gefährliche Chance, die sie haben, beziehungsweise der erste Torschuss ist dann auch gleich drin. Diesmal war es aber dann letztendlich Josh Sargent, der den Ball über die Linie köpft. Ein bisschen unglücklich gelaufen. Ja, zum 1-0 für die Wolfsburger. Und dann war es, ja, kam wieder so ein bisschen die Ruhephase rein. Die Wolfsburger, klar, waren die bessere Mannschaft, hatten ein bisschen mehr Ballbesitz zu der Zeit. Aber man hat sich keine richtig nennenswerte Chance rausgespielt. Die Bremer auf der anderen Seite aber auch nicht. Die haben bis zur 40. gebraucht, um da mal Kronkastels richtig unter Druck zu setzen. Ja, und dann genau in diese Phase kam dann das 2-0, war eine Einladung der Bremer mal wieder. Denn Schlager setzt Gebre Selassie oder spielt Selassie den Ball und Schlager setzt auf jeden Fall die Defensive unter Druck. Und dann ist es Wout Weghorst, der zum 18. Mal, sind wir schon soweit? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall trifft Wout Weghorst wieder zum 2-0. Aber dann ist es vor der Halbzeit tatsächlich noch Möwald, der nach einem Freistoß aus dem Halbfeld ja, den Ball dann über die Linie drückt. Glücklich springt er zu ihm und dann schiebt er ihn ins... Ja, zweite Halbzeit war dann eigentlich so wie in München, in Frankfurt. Auch eher etwas ruhiger das Ganze. Die Wolfsburger waren die Mannschaft, die dann die Chancen hatten. Brekalo, Weghorst und Babu sind mir da jetzt so hängen geblieben. Aber man muss dazu sagen, Jiří Pavlenka hat die eine oder andere Chance sehr, sehr gut vereitelt und war am Samstag ein sehr, sehr souveräner Rückhalt für die Bremer. Bei den beiden Toren war er jetzt der unschuldigste Bremer. Also bei dem 1-0 kann er nichts machen, da kommt er nie und immer dran an den Ball. Und beim 2-0 dürfen seine Vorderleute den nicht so einfach zu vertändeln. Und dann im 1 gegen 1 ist es immer schwierig für den Torwart. Ja, und dann hatte Davy Selke in der 94. noch eine Chance, dass er im Strafraum zum Schuss kommt. Aber er bringt den Ball nicht platziert genug Richtung Tor. Und so ist es dann ein leichtes für Kronkastels, den Ball zu halten. Und somit gewinnt Wolfsburg meiner Meinung nach verdient in Bremen. Haben mehr Torschüsse. Ballbesitz war tatsächlich ausgeglichen. Zweikampf eher pro Bremen. Aber trotzdem aufgrund der Effektivität vor dem Tor die Wölfe für mich verdient gewonnen.
Ja, sehe ich auch so. Einfach noch mit der reiferen Spielanlage und wirklich auch das über dann die ganzen 90 Minuten bessere Team. Aber Werder war schon ein äußerst unangenehmer Gegner, der auch immer wieder ganz gut in den Zweikämpfen agiert hat. Deswegen durchaus auch ein knappes Ergebnis dann zustande gekommen dadurch. Also Bremen auf jeden Fall diese Saison keine Laufkundschaft. Das ist ganz klar. Ne?
Das ist tatsächlich so richtig. Und man hat sich ja jetzt auch auf 7 Punkte, also man, der Vorsprung auf Platz 16 ist bei 7 Punkten mittlerweile. Ja. Es scheint auf jeden Fall entspannter zu sein als letztes Jahr, muss man auch mal dazu sagen.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Ja, lass uns das Topspiel noch machen und dann kommen wir zu den alles, schönen Sachen.
Alles klar. Topspiel. Der FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Wirklich ja, zwei Krisenvereine, so nenne ich es einfach mal. Die Gladbacher hatten davor die letzten 7 Spiele wettbewerbsübergreifend alle verloren. Die Schalker ja, weiß nicht, seit gefühlt 2 Jahren nur am Verlieren. Deswegen, ja, da haben sich die Richtigen vielleicht mal getroffen, ob es im Topspiel sein muss, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Es war aber über weite Strecken ein sehr einseitiges Spiel. Man hat dann doch gemerkt, dass die Gladbacher einfach die deutlich stärkere Mannschaft sind. Die Schalke haben sich versucht, weiterhin auf das Verteidigen zu konzentrieren, haben nach vorne so gut wie gar nichts kreieren können. In den ganzen 90 Minuten stand da, glaube ich, Şalhanoğlu mal mit einem ganz guten Abschluss in der ersten Halbzeit, meine ich, der da Sommer mal geprüft hat. Aber ansonsten war da nicht viel. Ich glaube, Gramotzes, der Trainer, hat es dann auch ganz gut beschrieben. Sie haben Probleme, ins letzte Drittel zu kommen. Und ich, ja, hat er gut erkannt, der Gute. allerdings, wobei sie dann auch Probleme haben, ist dann mit dem wirklich konsequenten Verteidigen und keine Fehler machen. In der 15. Spielminute war es dann Lars Stindl, nachdem Thuram auf der Außen durch ist, an William vorbei, spielt er den Ball in die Mitte. Kurze Diskussion dann noch, ob der Ball im Aus war oder nicht. Es war wirklich eine äußerst knappe Situation. Es war ganz witzig, weil sie haben zwei Perspektiven gezeigt. In einer Perspektive war der Ball knapp im Aus, in der anderen Perspektive war er noch knapp drin. Also, ja, Schiedsrichterentscheidung auf dem Feld war Tor und Ball war noch drin und deswegen, man konnte es dann auch nicht fehlerfrei oder zweifelsfrei belegen, dass er im Aus war. Deswegen hielt das Tor stand. Thuram spielt den Ball in die Mitte, dann wird, glaube ich, der Ball nicht wirklich geklärt von William wieder, der sich da den zweiten Fehler dann leistet. Und dann ist es, glaube ich, dann irgendwie im zweiten und dritten Versuch Lars Stindl, der den Ball ins Tor jagt. Auch danach Gladbach wirklich mit ganz guten Möglichkeiten. Player ist es, glaube ich, mal im Grunde ganz frei, der den Ball verpasst. Thuram noch irgendwie mit einem Lupfer. Also Gladbach wirklich die deutlich bessere Mannschaft. William kriegt dann natürlich auch die Höchststrafe, indem er 5 Minuten nach dem Gegentor ausgewechselt wird. Ich meine, er war nicht verletzt, also es hat dann wirklich mit seiner Leistung zu tun gehabt. Er war auch leicht angesäuert. Aber ja, zweite Halbzeit, ähnliches Bild. Die Schalker haben halt nach vorne wirklich keine Ideen. Und da war es dann eigentlich eine Frage der Zeit, bis die Gladbacher mit 2:0 Führung gingen. Es war dann ein Eckball und Leiner mit dem Kopfball. Ist, glaube ich, fast der größte Mann auf dem Platz gewesen, im Grunde, ja.
Ja,
die Schalker mit einer, glaube ich, geteilten Mann- und Raumdeckung, aber ja, halt der Raum, wo dann Leiner war, war halt nicht gedeckt irgendwie. Es war, weiß nicht, keiner fühlte sich dann zuständig, zum Ball zu gehen, so war er völlig frei im ersten Pfosten. Und als wäre das noch nicht genug, hat sich Frederik Renault dann auch einen Ball quasi selber ins Tor gelegt. Elvedi mit einem Kopfball, Renault hält ihn, hat den Ball eigentlich schon vor sich sicher, lässt ihn aber irgendwie einmal aufprallen, verliert ihn dann wieder und ja, kegelt ihn sich dann über die Linie ins eigene Tor. Und so kam es zum 3:0 für die Gladbacher. Ein sehr unglücklicher Auftritt wieder der Schalker. Gladbach über alle 90 Minuten, die ganzen 90 Minuten das bessere Team und somit völlig verdient dann mit dem 3:0 Sieg. Und ich bin mal gespannt, ob sie jetzt so langsam wieder in Fahrt kommen und mal wieder was Richtung der europäischen Plätze kreieren können. Sind auf Platz 10, 36 Punkte. Der 6. Platz, Leverkusen, ist 4 Punkte weg. Ich finde, da ist noch alles drin, ne?
Ja, der Sieg war für die Gladbacher sehr, sehr wichtig jetzt gegen Schalke. Also man musste ja quasi gewinnen, sonst wäre die Luft für Rose auch noch dünner geworden, als sie sowieso schon ist. Und ja, die 4 Punkte nach oben, also man muss ja mittlerweile auf Platz 6 gucken, weil so wie man das jetzt so von allen Leuten hört, ist dieser Platz 7, der für die UEFA Conference League berechtigt, eher so der unerwünschteste Platz unter den ersten 15, so wie sich das zumindest seitens der Unioner, speziell Max Kruses, anhört, dementsprechend. Aber ist ja noch nichts gelaufen, 4 Punkte auf Leverkusen für die Gladbacher, noch in Reichweite. Ja, und für Schalke ist ärgerlich, dass Frederik Renault eigentlich der einzige Schalker war bis zur 72. Minute, der keinen Fehler gemacht hat. Und dann legt er sich da so ein Ding rein. Im Endeffekt ist es sowieso egal, man hat sowieso 2:0 zurückgelegen. Von daher ist jetzt nicht das spielentscheidende Ding gewesen, aber so fürs Selbstvertrauen, was ja sowieso schon eher angeknackst ist bei den Schalkern, nicht das Beste. Und ja, jetzt sind es 13 Punkte auf Platz 16 und 14 auf Platz 15 auf Mainz. Zur Erinnerung, die Mainzer waren mal punktgleich mit Schalke. Und das ist noch gar nicht so lange her. Also ich rede jetzt nicht vom ersten Spieltag, sondern schon Richtung Ende des letzten Jahres, als die beiden noch mit 7 Punkten auf Platz 17 und 18 rumgelungert haben. Ja, und die Mainzer zeigen den Schalkern, wie es geht, wie man sich da unten rausholen kann.
Ja.
Aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass da bei Schalke noch irgendwer die Hoffnung hat, dass man in der Liga bleibt.
Nee.
Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das Topspiel und kommen zu den schönen Dingen des Spieltags, nämlich unseren Spieler des Spieltags und natürlich auch diese Woche. Düpti-düpti-du. Das geht auch diese Woche besser.
Stark.
So, Spieler des Spieltags.
Soll
Möchtest
ich
du
wieder
oder soll
beginnen
ich? Ja, mach du
oder
doch mal. Ich
ich mach
hab eine
mal?
Vermutung. Ja, mach du noch
Du
mal.
hast
Komm,
eine
alle guten Dinge
Vermutung.
sind
Ja,
drei.
es ist natürlich, ich habe vielleicht diesmal nicht den. Ich lehne mich ja weit aus dem Fenster. Ich würde sagen, du siehst nicht kommen, welche Spieler ich jetzt nennen werde. So weit
Okay,
lehne ich mich wirklich aus dem Fenster. Ist wirklich.
soll ich vielleicht anfangen?
Ja, dann fang du mal an.
Dann
Vielleicht
fange ich
haben wir ja im
an.
Endeffekt hier. Aber ich. Ja, ich bin mal gespannt, aber dann fang du mal an, ne?
Also ich achte jetzt mal genau auf deine Reaktion. Klar, nach dem, was wir bisher erzählt haben, ist Robert Lewandowski ganz, ganz vorne in der Verlosung. Aber die Ansprüche bei mir für Robert Lewandowski sind halt andere als drei Tore schießen. Ne? Also ich meine, das macht Lewandowski jede Woche. Von
Ja.
daher war die Leistung trotzdem, muss man anerkennen, drei Tore in einem Spiel in Unterzahl, Hut ab, aber der Mann ist eine Maschine, deshalb. Da er schon so viele Rekorde gebrochen hat, ist er diese Woche nicht mein Spieler des Spieltags. Ich gehe da eher auf einen anderen Stürmer, der auch ziemlich gut gespielt hat. Zwei Tore, eine Vorlage. Und klar, gab auch so ein paar Mannschaftssympathien bei mir, die dazu beigetragen haben, dass ich ihn gewählt habe. Die Rede ist von André Silva von Eintracht Frankfurt, der für mich offensiv der beste Frankfurter war an dem Spieltag und auch saisonübergreifend. Spieltagsübergreifend heißt es. Man kann ihn anspielen, er hält die Bälle. Er ist jetzt nicht so der bullige Stürmer, der die Bälle dann eben festmacht, wie beispielsweise Alaire, sondern er ist der Elegante, der die Bälle elegant festmacht. Man kann ihn immer anspielen. Er hat immer eine Idee. Zwei Tore, eine Vorlage. Speziell die Vorlage alleine vom Tor, wo ein Verteidiger auf der Linie steht, der Torwart eigentlich schon ausgespielt ist. Macht auch nicht jeder Stürmer, dass man da den Kopf hochhält, also oben behält und den besser postierten Mitspieler sieht. Dementsprechend André Silva, mein Spieler des Spieltags.
Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und war bei mir
Uff,
auch Überlegung,
uff,
aber ich
uff.
bin diesmal wirklich einen ganz anderen Weg gegangen, würde
Uff.
ich sagen. Ich habe mal so die Stürmer ein bisschen außen vor gelassen, bin eher Richtung auch Verteidigung, wie du das letztes Mal auch gemacht hast, gegangen. Und zwar bin ich bei der Hertha aus Berlin gelandet und habe mich für den rechten Verteidiger Seyfried entschieden,
Okay.
der für mich wirklich in diesem Spiel wirklich ein super Spiel gemacht hat. Er hat ein wunderschönes Tor zum 1:0 erzielt, damit wirklich so ein bisschen auch den Knoten gebrochen, dass man Tore erzielen kann bei der Hertha. War am 3:0 wieder maßgeblich beteiligt mit seinem Ball in die Mitte, war defensiv wirklich super stabil, hat, glaube ich, über links nichts zugelassen. Er hatte Gray als Gegenspieler gehabt, hat er wirklich eine Top-Leistung gezeigt. Und er war immer wieder bei den Kontersituationen im gegnerischen Strafraum ganz vorne mit dabei, also auch läuferisch eine super Leistung gezeigt. Und deswegen ist Seyfried, ich nenne absichtlich nicht seinen Vornamen, das kann nämlich nur schief gehen, mein Spieler des Spieltags,
Ja, ich wollte schon sagen, der Mann mit dem wunderschönen
ja.
holländischen Vornamen. Ich probiere es jetzt auch noch nicht, aber er hat ja ein Tor gemacht. Vielleicht ist er potenziell ja nochmal Gesprächsthema in diesem Podcast. Mal schauen. Dann versuche ich mich mal an dem Vornamen, aber den müsste ich dann auch ablesen, weil ich kann ihn mir nicht merken. Aber ja, okay. War unerwartet, habe ich nicht kommen sehen, aber kann ich auch nachvollziehen. Die Wahl des Rechtsverteidigers. Damit würde ich sagen, schließen wir das Thema auch ab und kommen zum Sonntag, wo es tatsächlich kein Unentschieden gab.
Ja, bevor wir
Ach
mit den
so.
Spielen anfangen, muss ich kurz nochmal zum Sonntag eingrätschen. Und
Okay.
zwar ist Lothar Matthäus 60 geworden am
Ah,
Sonntag.
natürlich, Lothar.
Da natürlich herzliche Glückwünsche. Und ich hatte kurz befürchtet, dass man ihn als Geburtstagsgeschenk vielleicht das Bundestraineramt überreicht. Hatte ich kurz Angst. Ist zum Glück nicht so gekommen. Und ich habe ganz spontan hier seine drei besten Sprüche, oder die habe ich mal rausgesucht. Drei schöne Sprüche von ihm habe ich vorbereitet. Die würde ich ganz gerne vortragen.
Ja,
Und
bitte,
zwar
bitte.
bei seiner ersten Pressekonferenz in New York hat er gesagt, I hope we have a little bit lucky. Fand ich eine sehr schöne Aussage von ihm. Dann hat er was zum Besten gegeben, und zwar zum Kokaingeständnis von Christoph Daum. Sagte er, wichtig ist, dass er jetzt eine klare Linie in sein Leben bringt. Fand ich auch, sehr.
Lothar.
Sehr interessant. Und Klassiker natürlich von ihm ist, wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken. Also, ja, das kurz dazu.
Ja, wir könnten singen, aber wir lassen es lieber.
Ja, das lassen wir sein lieber. Ja.
Lothar Matthäus. Ich finde ihn eigentlich immer sehr amüsant als Experte beim Sky-Top-Spiel. Also er würde mir fehlen, wenn er Bundestrainer wird.
Ja.
Wenn ich ehrlich bin. Aber ja, schön, dass wir da nochmal ein bisschen Aufweiterung durch die Sprüche bekommen haben. Und damit, wenn du jetzt nichts mehr zu dem... nichts mehr so hast, würde ich zu dem Samstag kommen. Zum Sonntag kommen wir auch ganz durcheinander jetzt. Da gab es schon wieder ein 13:30-Spiel. Diesmal zwischen der TSG Hoffenheim und Mainz 05. Und ja, es ging so furios los wie am Samstag in der Konferenz. In der ersten Minute ist es tatsächlich Klatzel mit dem 1-0 nach Fehler von Richards. Der dann, ja, Klatzel, der dann Baumann keine Chance lässt, zum 1-0 einschiebt in der ersten Minute. Und ja, im weiteren Verlauf muss man sagen, das Spiel war schon ein unterhaltsamer Sonntagskick. Die Mainzer hatten die besseren Chancen, die Hoffenheimer sehr wild verteidigt, ist mal positiv zu sagen, da waren schon ab und an große Lücken dabei. Aber die Mainzer haben es dann verpasst, das 2-0 zu machen. Und dann ist es nach einem langen Ball Ilas Bebu, der zum Ausgleich einnetzt für die Hoffenheimer. Aber das hielt auch nicht lange, das Unentschieden, denn 2 Minuten später ist es Dominik Kohr, der nach einer kurz ausgeführten Ecke per Kopf am kurzen Pfosten einnickt zum 2-1 für die Mainzer. Um das schon mal vorwegzunehmen, das ist auch der Endstand gewesen. Die Mainzer gewinnen also in Hoffenheim. In der zweiten Halbzeit war es tatsächlich so wie am Samstag. Das war ja ein bisschen ruhiger. Die Mainz haben es verpasst, das 3-1 zu machen, den Deckel draufzusetzen auf die Partie. Ich meine, es war sogar zweimal Saint-Just, der da gute Chancen hatte. Bei den Hoffenheimern so richtig gefährlich ist mir da jetzt nicht im Kopf, ist mir nichts im Kopf geblieben, außer einmal André Kramaric, der die Chance zum Ausgleich gehabt hat in der zweiten Halbzeit, aber das war es dann auch schon. Und somit ist es für mich ein verdienter Sieg der Mainzer, die mehr Torschüsse abgegeben haben, eine deutlich bessere Zweikampfquote hatten. Ja, und das sind ja dann so die Parameter, die im Abstiegskampf zählen, die Zweikampfquote und natürlich dann auch die Chancenverwertung. Und ja, die Mainzer grüßen vom 15. Tabellenplatz. Hätte man so auch vor 2-3 Monaten auch nicht gedacht, dass man das nochmal sieht.
Das stimmt, ja. Die Hoffenheimer ein bisschen hinter ihren Erwartungen hinterhergehinkt, auch in diesem Spiel. Ich glaube, Hoeneß war es vorher, der gesagt hat, wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen und dann nach der Länderspielpause nochmal die europäischen Plätze angreifen. Ist schiefgegangen auf jeden Fall. Er hat auch hinterher dann im Interview gesagt, dass man zu keiner Phase des Spiels irgendwie die Aggressivität oder das Zweikampfverhalten der Mainzer matchen konnte. Also da war man zu keinem Zeitpunkt auf Augenhöhe, womit er auch vollkommen recht hat, wenn man sich die Zweikampfquote von 61% auf Seiten der Mainzer anguckt. Und er hat es auch als das schlechteste Saisonspiel betitelt von den Hoffenheimern. Ja, weiß nicht, ob es da vielleicht nochmal schlechtere gab. Müsste jetzt viel nachdenken, aber es war auf jeden Fall kein gutes. Damit hat er vollkommen recht. Und was aber auch am Gegner lag, Mainz hat das wunderbar gemacht, war wirklich aggressiv, ein sehr intelligentes Pressing, was sie spielen, finde ich. Nach vorne sind sie gefährlich. Also ich finde wirklich, dass Bo Svensson da ein wirklicher Königstransfer war, der da einen klaren Plan hat und ja, den auch sehr gut verfolgen lässt auf jeden Fall. Der macht, finde ich, einen klasse Job. Ja,
das kann ich so unterschreiben. Die Aussage von Herr Hoeneß kann ich jetzt so nicht unterschreiben, denn ich erinnere mich an den 9.1. zurück. als die TSG Hoffenheim auf Schalke gastiert hat und ganz Fußball-Deutschland den Strich durch die Rechnung gemacht hat, indem man nämlich auf Schalke 4-0 verliert, was den Schalkern den Rekord von Tasmania Berlin verwehrt hat. Auch wenn das Spiel von Hoffenheim da nicht spielerisch schlecht war, aber die Chancenauswertung war sehr, sehr schlecht. Also ich glaube, der Zug nach Europa ist für die TSG abgefahren. Der Zug nach unten in die zweite Liga auch, also so auf Platz 11, 30 Punkte. Man wird ja noch den einen oder anderen holen. Also ich glaube, die Saison wird die TSG irgendwo im Mittelfeld der Bundesliga abschließen.
Ich denke auch, da geht, glaube ich, in beide Richtungen nicht mehr arg viel.
Ja, wenn man sich so die Tabelle anguckt, kann es noch einen Dreikampf um Platz 11 geben. Mit Bremen und Augsburg, die ja jetzt nur insgesamt einen Punkt auseinander sind. Aber ob du nun Elfter wirst oder 13. ist im Endeffekt auch kein großes Ding.
Ja, müsste man gucken, wie groß da die Unterschiede bei den Fernsehgeldern sind irgendwie. Das weiß ich natürlich, ob sich sowas lohnt, ja. Machen wir weiter, würde ich sagen. Und zwar vorletztes Spiel, 15.30 Uhr, Hertha BSC gegen Bayern 04 Leverkusen. Ein durchaus sehr interessantes Spiel und sogar nicht unwichtiges Spiel, denn ich meine, die Herthaner sind vor diesem Spiel sogar auf Platz 17 abgerutscht.
Ja, das ist
also richtig. Ohne Punkt oder nur mit einem Punkt auch, wäre das eine sehr unangenehme Länderspielpause gewesen, glaube ich. Und die Leverkusener ja in ihrer kleinen Krise wollten jetzt auch nicht unbedingt verlieren, sind ich glaube auch aus Sicht von Peter Bosch, ich weiß nicht, wie fest sein Stuhl da noch ist, seine Trainerbank in Leverkusen, vor allem jetzt nach diesem Spiel, denn die Herthaner haben 3-0 zu Hause gewonnen und das, wie ich finde, mit einer wirklich überzeugenden auch Mannschaftsleistung. Ich fand auch in diesem Spiel hat man ein bisschen schon mal gemerkt, dass da mehr eine Mannschaft zusammengewachsen ist als in den letzten paar Monaten. Also ich finde, dass Pal Dardai das durchaus ganz gut hingekriegt hat, dass da mehr eine Einheit auf dem Platz steht. Sie haben die Leverkusener kommen lassen, haben versucht, das wirklich aus der Grundordnung raus zu machen, dann auch schnell nach vorne zu spielen. Das hat gut funktioniert. Das 1-0, ich hatte es eben schon mal ganz kurz angesprochen, durch Seyfuik, ein durchaus sehr sehenswerter Treffer, den er da oben links ins Eck nagelt aus halbrechter Position. Durchaus schön in der 4. Spielminute. Danach ist es in der 26. Spielminute Mateusz Kunja, der nach seiner Muskelverletzung wieder zurück ist und von Beginn an gespielt hat. Und auch das 2-0 dann direkt erzielt. Und Córdoba mit dem 3-0 in der 33. Spielminute war dann schon ein kleines Ausrufezeichen, auch in Richtung Leverkusen, nach 33 Spielminuten mit 3-0 in Berlin hinten zu liegen, ist fast schon eine Leistung für sich. Aber sie haben im Grunde, weiß nicht, war keine Konterabsicherung zu sehen. Herthaner immer wieder konnten schnell in die Spitze spielen. Ich fand, dass Lucas Toussaint auch ein super Spiel gemacht hat auf der 6. Er war an 2 Toren maßgeblich daran beteiligt, indem er den Ball in der eigenen Hälfte durch einen super Zweikampf gewinnt und dann schnell vertikal nach vorne spielt. Fand ich, hat ein super Spiel gemacht. So ging es auch in die Halbzeit. Und zweite Halbzeit bohnt sich im Grunde ein ähnliches Bild. Hertha hat jetzt noch weniger Grund gehabt, irgendwie nach vorne viel aktiv zu werden. Haben sich weiterhin auf das Verteidigen konzentriert und hin und wieder einen Konter gesetzt. So war es in der 52. Spielminute Luke Bakio, der ein Tor erzielt, was allerdings völlig zu Recht, ich glaube aufgrund eines Handspiels, im Vorfeld aberkannt worden ist. Danach nicht unbedingt so viel mehr passiert. Leverkusen hätte vielleicht ein Tor machen können, aber letztendlich war das für mich auch alles nicht wirklich zwingend. Die einzige ganz große Möglichkeit, die ich gesehen habe, war in der ersten Halbzeit noch, nach dem 1-0 für Hertha. Ich glaube, Patrick Schick, der ganz alleine per Kopf, glaube ich, im 5-Meter-Raum auftaucht und dabei den Ball irgendwie eher Richtung Eckfahne köpft. Sah für mich ein bisschen komisch aus. Dann ist es, glaube ich, in der zweiten Halbzeit einmal noch Alario, meine ich, der eingewechselt dann gefährlich auftaucht im Herthaner Strafraum. Aber ansonsten war es das. Und ich fand wirklich eine überzeugende Leistung der Berliner, die durchaus verdient das Spiel gewonnen haben.
Ja, das unterschreibe ich so. Die Man hat ja dann so zum Ende hin gemerkt, dass die Leverkusener sich dann so ein bisschen aufgegeben haben. Also fand ich auch schon ein bisschen erstaunlich. Klar, wenn du 3-0 zurückkriegst in der 80. Minute, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das Ding noch dreht, relativ gering. Aber wenn ich mir Bielefeld angucke, die sich ja nie aufgeben, egal wie es steht, egal wo man spielt, da wird immer noch alles gegeben. Bei Leverkusen war es so zum Ende hin, so ein Abschenken. Also man hat früh gemerkt, dass es nichts wird heute in Berlin. Und ja, also offensiv keine Chancen rausgespielt. Die Restverteidigung, was ja so diese Saison das Wort ist, was mir irgendwie jeden Spieltag irgendwie über den Weg läuft, gab es bei Leverkusen jetzt auch nicht so richtig. Der Einzige, der, fand ich, bei Leverkusen so an die Normalform rangekommen ist, war Keeper Lennart Grill, der da schon noch Schlimmeres verhindert hat. Aber ja, unterm Strich, die Berliner verdient gewonnen. Dardai macht super Arbeit und man hat sich endlich belohnt, nachdem man ja die letzten Spiele auch schon immer nicht wie ein Absteiger gespielt hat, hat man jetzt endlich mal es geschafft, Punkte zu holen und sich somit ein bisschen Luft zu verschaffen da unten. Man ist jetzt aber immer noch ein Punkt vor Köln. Also der Tabellenplatz ist besser geworden. Die Aussichten sind immer noch genauso düster wie vorher, will ich meinen. Es sind immer noch 2 Punkte von Platz 17 auf Platz 14. Also da heißt es auf jeden Fall weiterarbeiten.
Auf jeden Fall immer noch allerhöchste Alarmstufe, ne?
Aber ich finde auch, so die Hertha, Mainz und Köln spielen jetzt schon, also waren jetzt am Wochenende gar nicht so schlecht. Also wenn man jetzt so die Tabellenplätze sich anguckt. Bielefeld fällt für mich ein bisschen raus, weil man mit Leipzig einen undankbaren Gegner hatte.
Ja. An sich finde ich auch alle 4 Mannschaften momentan auch eher aufstrebend, ja, also Mainz mit Bo Svensson, Hertha jetzt unter Pal Dardai macht gute Spiele, Köln jetzt auch wieder ein super Spiel gegen Dortmund und ich finde Bielefeld jetzt auch unter dem neuen Trainer ist auch momentan keine schlechte Mannschaft, ja, also an sich finde ich, hat es eigentlich jetzt momentan keiner der 4 verdient, irgendwie abzusteigen tatsächlich, ja, ist schwierig, ja.
Ja, es wird wahrscheinlich dann so im Endeffekt auf die direkten Duelle hinauslaufen.
Ja.
Wer dann da die Big Points sammelt. Und ja, also es wird spannend. Es bleibt spannend, hoffentlich bis zum letzten Spieltag, dass man da dann noch gespannt sein kann als neutraler Beobachter, was da unten so passiert.
Ja,
mit da unten will Augsburg nichts mehr zu tun haben. Da müsste man aber langsam auch mal wieder gewinnen. Damit runden wir den Spieltag ab mit Freiburg gegen Augsburg. Die Freiburger gewinnen zu Hause 2-0 gegen den FCA und ja, haben jetzt doch noch so ein bisschen Hoffnung, nächste Saison in Europa zu spielen. Denn es sind nur 3 Punkte auf Platz 6 auf Bayer Leverkusen und auch nur 1 Punkt auf Platz 7, der ja auch berechtigt für das internationale Geschäft. Also man kann im Breisgau träumen für Augsburg, um das jetzt nochmal abzuschließen, einmal die Tabellensituation. Sind es 6 Punkte auf Köln, auf Platz 16. Also da muss man auch langsam nochmal ein paar Pünktchen aufs Konto legen, denn so wie die Mannschaften hinter ihnen spielen, kann es, wenn es blöd läuft, für Augsburg auch nochmal da unten mit reingehen. Aber da es ja 4 Mannschaften sind, die hinter ihnen sind, ist die Alarmstufe noch nicht ganz so groß. So, damit die Tabellensituation abgehakt und jetzt mal zum Spielverlauf. Der ging so über weite Strecken an die Freiburger, die besser ins Spiel gekommen sind, hatten auch ihre Chancen. Es waren Santa Maria und Till in einer Doppelchance in der ersten Halbzeit und Höhler hat auch noch eine super Chance per Kopf, meine ich, in der ersten Halbzeit. Die Augsburger brauchten 35, 40 Minuten, um nach vorne mal was zu kreieren. Da war es dann Laszlo Benisch, der ja den Ball aus 15, 14 Metern leicht übers Tor hebt. Somit geht es in die Halbzeit. Aus der Halbzeit gleiches Bild eigentlich. Die Freiburger kommen besser raus, schießen dann auch in der 51. das 1-0 durch Salai. der nach klasse Solo von Christian Günther zum 1-0 einschiebt. Und danach waren dann die Augsburger wieder im Spiel, also die brauchten so das Tor zum Wachwerden, hatten dann auch ein paar Chancen, Skedira, Richter und Caligiuri nach einem Freistoß, also einem direkten Freistoß, die gefährliche Chancen kreiert haben, aber den Ball nicht an SC-Keeper Müller vorbeigebracht haben. Und wie es dann im Fußball so ist, fällt dann natürlich das Tor auf der anderen Seite. Da war es dann Philipp Lienhardt nach Freistoß und Kopfball an den Pfosten, schiebt er ihn ein. Das Tor wurde nochmal überprüft, weil auf dem Platz auf Abseits entschieden wurde, aber es war ganz knapp kein Abseits, wie man aus der Hintertorkamera sehen konnte. Und somit blieb es dann beim 2-0. Die Freiburger gewinnen für mich schon verdient, weil sie über weite Teile dann doch die bessere Mannschaft waren. Nach dem 1-0, klar, waren die Augsburger besser, haben sich Chancen erarbeitet, aber die Freiburger, eiskalt und für mich verdient gewonnen.
Ja, nee, sicherlich auch so. Die Freiburger auch gerade in der ersten Halbzeit das bessere Team und ich fand auch, wenn man so die Güte der ganzen Chance irgendwie auch zusammennimmt, ist da schon ein leichtes Übergewicht auf Seiten der Freiburger zu sehen. Und ja, du hast es abgesprochen, also ich finde Platz 6 oder eben auch Platz 7 ist da durchaus nicht ganz unrealistisch, auch eben gerade aus dem Hintergrund raus, dass Leverkusen ja momentan wirklich am Schwächeln ist. Deswegen finde ich, ist da alles noch möglich. Ja.
Das Torverhältnis spricht nicht für Freiburg, sehe ich gerade. Das ist bei plus 0, aber...
Stimmt leider, ja. Man müsste dann tatsächlich punktemäßig dann überzeugen. Ja,
bleibt also... Es scheint so, dass es noch so ein paar Brandherde gibt bis zum Ende der Saison. Also einmal so Platz 16, 17, also im Endeffekt 14 bis 17. Dann der Kampf um Platz 6 und dann, so wie es bisher aussieht, ein Duell um die Champions League zwischen Frankfurt und Dortmund. Ja, Potenzial ist da für eine spannende Saison, Schlussphase. Aber da haben wir jetzt erstmal eine Woche Pause, denn es ist Länderspielpause.
Woche Pause, du sagst es. Länderspiele stehen wieder an. Weiß nicht, ich glaube, die letzten Länderspiele sind ein wenig her. Müsste ja, wahrscheinlich im Oktober, im November irgendwann gewesen sein.
Ja, genau. Ja.
Und es steht die WM-Qualifikation. Steht an. Die deutsche Mannschaft ist da in der Gruppe J, meine ich. Wenn ich das richtig gesehen habe.
Ich glaube schon.
Und spielen in der Gruppe J, um das kurz mal gegen Top-Mannschaften wie Nordmazedonien ist in der Gruppe, Liechtenstein, Armenien. Also man hat da nur erstklassige Gegner zu bieten. Man spielt jetzt, ich glaube am Donnerstag, genau, das erste Spiel gegen Island. Das muss man eigentlich gewinnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Island ein unbequemer Gegner wird. Ja.
Also von den Mannschaften, die da so in der Gruppe sind, für mich Island ganz klar die beste Mannschaft, neben Deutschland logischerweise, also nach Deutschland, muss man ja sagen.
Ja.
Aber im Endeffekt sollte da eigentlich nichts anbrennen.
Genau, dann geht es am darauffolgenden Sonntag gegen Rumänien weiter. Und dann das dritte und letzte Länderspiel in dieser Länderspielpause ist am 31.03. gegen Nordmazedonien. Also drei Knaller.
Ja, du sagst es, drei richtige Fußball-Leckerbissen. Also ich glaube, man hört es auch schon bei uns beiden raus, wie sehr wir uns auf diese Länderspielpause freuen.
Ja.
Man muss aber dazu sagen, dass die Länderspielpause, finde ich, ein bisschen zum falschen Zeitpunkt kommt. Jetzt in der Phase, wo Corona ja nochmal stärker da ist, muss man dann auch noch die Reise nach Rumänien antreten.
Ja.
Beziehungsweise die Isländer und die Nordmazedonier müssen die Reise nach Deutschland antreten. Ja, sei mal dahingestellt. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass viele Spieler eher noch angeschlagen sind, vielleicht auch schon ein bisschen überspielt. Bestes Beispiel, Rafael Guerrero bei Dortmund wird jetzt seit einem Monat eher so sporadisch nur eingesetzt und Belastungssteuerung, weil er so ein paar Wehwehchen im Muskel hat. Und dann muss er jetzt zur Nationalmannschaft reisen.
Ja, gab es ja viele Diskussionen auch, ob die Vereine überhaupt ihre Spieler irgendwie zur Verfügung stellen oder sowas, dann wer hat denn überhaupt das Sagen, kann er dem Spieler verbieten und so, Kram dahin zu reisen und so, das ist ja alles reichlich Diskussionsmaterial. Ja, aber gut, so ist es nun mal. Und ja, ich fand durchaus auch ein paar Überraschungen in der deutschen Nationalmannschaftskader.
Wer ist die größte für dich?
Größte Überraschung, finde ich, ist Armin Younes tatsächlich. Also, ich weiß, dass ich noch gesagt habe in diesem Podcast, dass der Kommentator bei diesem wunderbaren Spiel gegen die Münchner Bayern von ihm gesagt hat, Mensch Löw, Armin Younes ist doch einer für die Nationalmannschaft. Und ich habe ihn aber da erstmal ein bisschen ausgebremst, habe gesagt, mach mal halblang, großer. weil das war jetzt ein Spiel von vielen, aber man muss vielleicht über 15, 20 Spiele oder mal eine halbe Saison, eine ganze Saison mal zeigen, dass man auf dem Niveau spielen kann. Aber ja, ich freue mich ja natürlich für ihn und ich fand, die letzten Leistungen waren auch wirklich gut. Deswegen hat er es schon verdient, ja. So ist es ja nicht.
Ja, also ich finde es auch, ist für mich auch die größte Überraschung. Ich habe eigentlich auch nicht erwartet, dass er mitfährt. Ich finde es eigentlich auch gar nicht so gut, dass er mitfährt als Frankfurt-Fan. Und für mich gehört auch, wie du es gesagt hast, also klar, das Spiel gegen Bayern war schon, zumindest die erste Halbzeit war schon herausragend von ihm. Aber für mich ist es auch so, dass man da mindestens 15, 20 Spiele, wie du gesagt hast, die Leistung bestätigen muss. Ganz besonders, wenn man so große Konkurrenz hat, wie in Deutschland gerade ist. Aber okay, vielleicht will Jogi Löw da schon mal ein bisschen testen. Und er hat ja auch zwei Teenies nominiert. Einmal Flo Wirtz von Leverkusen und auch Musiala von den Bayern, der ja tatsächlich bei den Bayern momentan, ja, kann man so sagen, keine Chance hat, offensiv da eingesetzt zu werden. Meinst du, das ist eine Nominierung, weil Musiala vor Anfangs, ja, sagen wir, vor März die gute Leistung gebracht hat, oder ist das jetzt einfach nur so ein Einlösen eines Gesagten bei der Überzeugung, dass Musiala doch bei Deutschland spielen soll?
Ja. Da habe ich bis eben noch gar nicht gedacht, aber jetzt, wo du es ansprichst, natürlich stand ja bei Musiala die Entscheidung, glaube ich, zwischen dem deutschen Fußballverband und dann eben in England hätte er auch spielen können. Ja. Vielleicht musste er eben auch versprechen, dass er bei den nächsten Länderspielen dabei ist. Man weiß es natürlich nicht, ja. Aber ich finde tatsächlich, wenn ich sagen muss, ist es schon noch recht früh, ja. Ich meine, er hat gute Auftritte gehabt, die paar Mal, die er gespielt hat, ja, aber er ist auch gerade erst 18 geworden. Und ja, ich weiß nicht, ist doch auch eine U21-EM, oder?
Ja, das ist richtig, ja, die Gruppenphase steht gerade an.
Ich weiß nicht, ob so ein Turnier für die jungen Spieler tatsächlich noch geeignet wäre. Ich meine, da ist ein Moukoko, spielt doch bei dem Turnier mit.
Wenn
ich
mich ja, irre. Der spielt da mit, ja.
Ob so ein Turnier vielleicht nicht noch geeigneter wäre, momentan, anstatt eben diese Länderspiele gegen Island, Mazedonien und Schlag mich tot. Weiß nicht, da hätte ich ihn vielleicht sogar fast lieber gesehen, genauso Florian Wirtz, ja. Ich glaube, der auch spielberechtigt wäre bei dieser U21-EM.
Ja, also ich finde, es ist ein bisschen, klar, beide sind super Kicker, muss man dazu sagen, aber ich weiß nicht, wie man rechtfertigen kann, dass man Jamal Musiala mitnimmt, der momentan eher der Bankdrücker bei Bayern ist. Ja. Und dann einen Thomas Müller, der wieder zu erstarkter Form zurückgefunden hat und ihn dann nicht mitnimmt. Das finde ich ein bisschen schwierig.
Das stimmt, ja. Wobei ja die Tür so ein bisschen noch bei seinen letzten Aussagen von Jogi Löw aufgestoßen wurde in Richtung Rückkehr von Müller oder Hummels oder Boateng oder so, ja. Also ich glaube, da ist noch nicht das allerletzte Wort gesprochen, aber natürlich hätte man sie hier schon als ganz große Rückholaktion oder als ganz großes Zeichen für solche Spiele nominieren können, ja. Das,
ja. Ja, eigentlich schon. Aber nun gut, der Herr Löw weiß, was er macht. Hat einen Plan zur EM, die richtigen Leute zu finden. Vielleicht ist das auch der Grund, weil er Müller kennt, Müller, Hummels, Boateng und weiß, dass er die jetzt nicht nochmal unbedingt in der Nationalmannschaft sehen muss, um sie mitzunehmen. Ach, man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
Das kann natürlich sein, ja.
Ja, dann würde ich sagen, mehr zur Nationalmannschaft. Dann vielleicht nächste Woche, je nachdem, was so passiert im Rahmen der Länderspielpause.
Ja.
Und dann, wenn wir gerade einmal dabei sind, nächste Woche steht auch die Champions League bei uns auf dem Programm, weil wir ja keinen Bundesliga-Rückblick haben. Haben wir uns überlegt, dass wir mal auf die Champions League Achtelfinals zurückblicken, in kurzer Form, und auch über die Viertelfinals sprechen, die ja dann nach der Länderspielpause und ich meine nach Ostern sogar anstehen.
Ja, die sind relativ früh im April, also es dauert nicht mehr so lang und es sind durchaus einige spannende Duelle vorhanden.
Ja, da können wir ja nächste Woche dann ein bisschen drüber erzählen. Und dann würde ich sagen, beenden wir den ganzen Podcast mit noch einem schönen Spielchen, oder nicht?
Ja, dann darfst du noch ein paar Tore erraten.
Ja, ich freue mich. 3 aus 30. Wie Lotto.
Ja, es sind ja einige Tore gefallen diesen Spieltag, deswegen ich bin mal gespannt, wie sicher du da bist, aber ja. Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen und ich starte einfach mal.
Bitte, bitte.
Mit Tor 1. Der Sechser gewinnt den Ball in der eigenen Hälfte. Sofort macht er das Spiel schnell und spielt den Ball tief über rechts auf den Außenstürmer. Dieser verzögert kurz und spielt in die Mitte auf den mitgelaufenen Offensivmann. Aus vollem Lauf vorbei am Abwehrspieler, nun ist er alleine vorm Keeper und schließt mit rechts flach in die Mitte ab. Tor für...
Okay. Lass mich nochmal doppelt checken, aber ich werde jetzt erstmal Mateusz Kunja von Hertha BSC zum 2-0 nehmen.
Ich sehe schon, muss natürlich sagen, ich habe Fee schon gesehen, wie er mitten während meines Vortrags kurz gejubelt hat. Da war mir eigentlich schon klar, dass er weiß, um welches Tor es sich handelt. Ja, aber du hast jetzt noch eine zweite Idee?
Ja, lass mich nochmal überlegen. Leipzig, nein, der war offensiv. Wolfsburg auch nicht. München, gab es keinen langen Ball. Die Münchner spielen das elegant aus. Über rechts, nein, das ist das 2-0 von Hertha, Mateusz Kunja.
Das kommt nicht richtig, ja. Ich hatte es ja schon mal angehört, der Sechser war Lucas Toussaint, der den Ball erobert hat und dann wirklich das Spiel schnell macht. Und ja, sehr souverän kommen wir zu Tor Nummer 2. Der Innenverteidiger hat an der Mittellinie die Pille und spielt einen einfachen, langen Ball hinter die Kette. Dort nimmt der Stürmer den Ball an, setzt sich gegen den Verteidiger durch und schiebt mit links durch die Beine des Torhüters ein. Tor für...
Borussia Dortmund, Erling Haaland zum 1-0.
Das ist völlig korrekt. Ja, lange Ball, glaube ich, von Emre Can. Und dann ist es Erling Holland.
Man muss aber auch dazu sagen, dass es ein überschaubares Abwehrverhalten des Kölner Innenverteidigers war.
Das ist auch richtig, ja.
Aber auch gut gemacht von Haaland.
Ja, das stimmt. Tor Nummer 3. Sofort wird der Ball zurückerobert. Die beiden Offensivspieler spielen auf der halbrechten Seite einen feinen Doppelpass. Nun ist einer der beiden rechts durchgebrochen. Zieht in der Mitte den mitgelaufen, völlig freien Mittelfeldspieler, spielt den Ball flach rein und dieser muss den Ball nur noch einschieben. Tor für...
Das ist natürlich noch ein easy Ausgang. Das kann ja nur Marcel Sabitzer sein von RB Leipzig zum 1-0.
Auch das ist richtig, ja. Du hast vorhin, glaube ich, schon mal kurz erwähnt gehabt. Die feine Kombination. Ich meine, Olmo und Kunku sind es auf halb rechts. Und dann, genau, Sabitzer völlig frei in der Mitte. Also, ja, wunderbar. Das war ja.
Das war natürlich auch mein Kickbase-Tor, ne? Also waren ja quasi alle drei Leipziger, die ich habe.
Das stimmt, ja.
Also, da habe ich mich ein bisschen gefreut, ja. Sehr gut.
Wunderbar, dann würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche. Und wie eben angekündigt, dann das Programm für nächste Woche steht soweit. Dann würden wir uns verabschieden und sagen bis nächste Woche. Tschüss.